Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Eine große Auszeichnung für den Kampf gegen den Klimawandel. Al Gore und der UNO-Klimarat erhalten den diesjährigen Friedensnobelpreis. Im UNO-Klimarat arbeitet auch der Schweizer Umweltwissenschaftler Andreas Fischlin mit. Ein Gespräch mit ihm später in der Sendung. Fehlurteile in der Schweiz. Eine brisante Studie zeigt, wo die Probleme liegen. Für faire Steuern. Die SP-Initiative gegen degressive Steuersätze ist zustande gekommen. Bahnstreik in Deutschland. Vor allem im Regionalverkehr sind die Auswirkungen groß. Zudem gibt es auf den Straßen lange Staus. Und im Tagesgespräch Tim Guldimann, der krisenerprobte Schweizer Diplomat, unterstützt als Leiter der OSZE-Mission den Aufbau eines demokratischen Kosovo. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Afra Galati.
Al Gore und der Klimarat der Vereinten Nationen erhalten den Friedensnobelpreis 2007. Der ehemalige amerikanische Vizepräsident Gore und der sogenannte Weltklimarat werden vom Nobelkomitee in Oslo für ihren Einsatz gegen eine drohende Klimakatastrophe ausgezeichnet. Auslandredaktor Joe Gelbert.
Al Gore und der UNO-Klimarat, so das Nobelpreiskomitee in seiner Begründung, erhielten diese höchste Auszeichnung für ihre Bemühungen, das Wissen um den von Menschen verursachten Klimawandel zu verbreiten und Grundlagen für Gegenmaßnahmen zu schaffen. Al Gore und der Weltklimarat hätten schon sehr früh vor den Gefahren der globalen Klimaänderung gewarnt. Und das Nobelpreiskomitee wolle daher mit seiner Entscheidung die Aufmerksamkeit für dieses Thema weiter erhöhen. Der 59-jährige Al Gore, vor 7 Jahren im Rennen um die US-Präsidentschaft an George Bush gescheitert, versucht seit geraumer Zeit mit seinen Vorträgen und seinem Film eine unbequeme Wahrheit, die Menschen für die Folgen des Klimawandels zu sensibilisieren. Der Film wurde auch mit einem Oscar ausgezeichnet. Der vor 9 Jahren eingerichtete UNO-Klimarat mit Sitz in Genf wurde durch seine Klimaberichte bekannt, in denen Daten zum Klimawandel ausgewertet, die Auswirkungen dieses Wandels auf Umwelt und Gesellschaft aufgezeigt und Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimaänderung vorgeschlagen werden.
Wer heute in Deutschland unterwegs ist, braucht gute Nerven. Bei der Bahn wird bis um Mitternacht gestreikt. Die Lokführer der Gewerkschaft GDL wollen damit erreichen, dass ihnen die Bahn AG einen eigenen Gesamtarbeitsvertrag und bis zu 30% mehr Lohn gibt. Ein Großteil der Regionalzüge und der S-Bahnen ist ausgefallen. Viele Reisende sind aufs Auto umgestiegen. Aus Berlin Ursula Hürzeler.
Ein Chaos bei der Bahn hatten Beobachter vorausgesagt, doch bisher ist es ausgeblieben. Die Deutschen haben einfach umdisponiert und sind vor allem aufs Auto umgestiegen. Jetzt findet das Chaos auf den Straßen statt. In den Ballungsgebieten sind die Staus zeitweise auf hunderte von Kilometern angewachsen und das, bevor der richtige Wochenend- und Ferienverkehr überhaupt begonnen hat. In einigen Bahnhöfen herrscht dagegen fast schon gähnende Leere. Nur knapp die Hälfte der Regionalzüge und S-Bahnen fährt und in Ostdeutschland geht teilweise gar nichts mehr. Inzwischen hat ein Bahnmanager an die Lokführergewerkschaft appelliert, ihren Streik vorzeitig abzubrechen. Jede Stunde weniger sei ein Gewinn für die Bahnkunden. Die Lokführer aber bleiben hart. Sie warten auf ein neues Verhandlungsangebot, das die Bahn für Montag versprochen hat. Falls es akzeptabel sei, so der Chef der Gewerkschaft, werde es bis Ende Oktober keine weiteren Streiks mehr geben.
In der Schweiz hat der Streik der deutschen Lokführer kaum Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die Züge verkehrten nach Fahrplan, sagte eine Sprecherin der SBB. Auch in der Schweiz kommt es gar nicht selten vor, dass die Justiz Menschen für Taten verurteilt, die sie gar nicht begangen haben. Das zeigt eine bisher unveröffentlichte Studie der Universität Zürich. Untersucht wurden alle rund 250 Urteile, die zwischen 1995 und 2004 im Rahmen eines Revisionsverfahrens umgestoßen wurden. Ein Drittel der Fälle der Justizirrtümer betraf Urteile eines Gerichtes. 2/3 betrafen Strafbefehle, die durch die Staatsanwälte erlassen werden. Dabei handelt es sich vor allem um Verkehrsdelikte. Die Studienleiter fordern, dass die Rechte der Angeklagten im Strafbefehlsverfahren ausgebaut werden. Die SP-Initiative mit dem Titel «Für faire Steuern stoppt den Missbrauch beim Steuerwettbewerb» ist offenbar zustande gekommen. Innerhalb 10 Monaten seien über 110.000 Unterschriften gesammelt worden, sagte Parteipräsident Hans-Jürg Vier. Nötig sind 100.000 Unterschriften. Das Volksbegehren will unter anderem degressive Steuersätze verbieten. Dabei werden hohe Einkommen zu einem tieferen Prozentsatz besteuert als mittlere Einkommen. Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz sollen im nächsten Jahr mehr verdienen, und zwar real 3-5%. Das fordert der Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer mit Blick auf die gute Wirtschaftslage. Die Prognosen würden ein stabiles Wachstum zeigen, heißt es aus Begründung. In den letzten Jahren sei in vielen Kantonen bei den Lehrpersonen gespart worden, mit Verweis auf die schwierige wirtschaftliche Lage. In Berlin hat der Bundestag das Mandat für die Einsätze deutscher Soldaten und deutscher Aufklärungsflugzeuge in Afghanistan um ein weiteres Jahr verlängert. Der Entscheid, es gab nur eine Abstimmung zu beiden Mandaten, fiel mit 454 gegen 79 Stimmen. 48 Abgeordnete enthielten sich. In der Debatte verwiesen die Befürworter auf Erfolge beim Wiederaufbau Afghanistans. Ein Rückzug Deutschlands wäre ein Erfolg für den Terrorismus. Kritiker aus der linken Partei betonten dagegen, die Probleme seien größer geworden, die Gewalt habe zugenommen. Die chinesischen Behörden wollen in den nächsten Jahren weitere 4 Millionen Menschen zwangsumsiedeln wegen des Drei-Schluchten-Staudamms. Bisher mussten bereits über 1 Million Menschen ihre Häuser verlassen, um der weltgrößten Wasserkraftanlage Platz zu machen. Der Grund für die Umsiedlung sind laut einem Bericht der China Daily ökologische Bedenken. Am Rand des Stausees habe Bodenerosion eingesetzt. Die Regierung in Peking hatte im September eingestanden, dass Umweltprobleme wie Erosion und Überflutungen zu einer Katastrophe führen könnten.
Soweit der Nachrichtenüberblick, und so geht's weiter im Rendezvous. Al Gore hat den Friedensnobelpreis bekommen. Es ist nicht der erste Preis, aber der wohl wichtigste für den Kämpfer gegen den Klimawandel. Dann sprechen wir mit dem Schweizer Wissenschaftler Andreas Fischlin, der zusammen mit vielen Kollegen vom UNO-Klimarat ebenfalls an diesem Nobelpreis beteiligt ist. Dann brisant. Die Justiz irrt sich zuweilen und unnötig oft, auch in der Schweiz. Erschreckend. Der gigantische Dreischluchten-Staudamm führt zu weit größeren Umweltschäden als befürchtet. Einfallsreich. Algerien will 300.000 Milchkühe importieren, um nicht mehr vom Import abhängig zu sein. Selber schuld, Sportwetten abzuschließen in der Schweiz, das lohnt sich nicht. Arbeitsintensiv, der neue Job des Schweizer Diplomaten Tim Guldimann hat's in sich. Er soll den Kosovo zu einem demokratischen Staat machen. Im Tagesgespräch erzählt Tim Guldimann über diese schwierige und höchst anspruchsvolle Arbeit. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Reuters, der Swiss Market Index steht bei 9.130 Punkten, minus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 67,90 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 18,45. Das Wetter: im Norden scheint die Sonne nur zeitweise, gegen Abend zieht aus Norden dichtere Bewölkung auf. Die Höchstwerte liegen bei rund 15 Grad. Im Süden sind die Schleierwolken dünner und es scheint oft die Sonne bei 20 Grad. Am Samstag hat es über dem Flachland teils 10 Hochnebel, mit einer Obergrenze von rund 1700 Metern. Darüber und im Süden ist es sonnig. Am Sonntag liegt der Nebel unterhalb rund 1000 Metern und löst sich tagsüber besser auf. Es wird 16 bis maximal 20 Grad erreicht. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Ostschweiz auf der A3 Richtung Chur zwischen Wesen und dem Kerenzer Bergtunnel. Stockender Verkehr wegen einer Baustelle.
Al Gore und der UNO-Klimarat sind also, wir haben es gehört, die Träger des Friedensnobelpreises 2007. Gore und die Einrichtung der Vereinten Nationen werden für ihren Einsatz zur weltweiten Mobilisierung gegen die Klimakatastrophe ausgezeichnet. Friedensnobelpreisträger Al Gore, aus Washington dazu Peter Vögerli.
And the Oscar goes to An Inconvenient Truth.
So klang es im Februar, als der Film An Inconvenient Truth, eine unbequeme Wahrheit, mit Al Gore einen Oscar gewann. Und so klang es vor wenigen Stunden, als der UNO-Klimarat und Al Gore den Friedensnobelpreis zugesprochen erhalten haben. Noch liegen keine Reaktionen vor. In Kalifornien, wo sich Al Gore zurzeit aufhalten soll, ist noch tiefste Nacht. Damals in der Oscar-Nacht reagierte Al Gore so.
People
all over the world, we need to solve the climate crisis. It's not a political issue, it's a moral issue. We have everything we need to get started. With the possible exception of the will to act, that's a renewable resource. Let's renew it.
Die Lösung des Klimaproblems sei keine politische, sondern eine moralische Frage. Und die Welt habe alles, was es brauche, um diese Klimakrise zu lösen. Außer vielleicht den politischen Willen, doch der sei eine erneuerbare Energiequelle. Und vielleicht erneuert sich dieser politische Wille genau mit dem Nobelpreis. Die Auszeichnung gilt natürlich in erster Linie dem Thema. Und deshalb hat auch der UNO-Klimarat IPCC zusammen mit Al Gore den Nobelpreis erhalten, auf deren Daten basierend An Inconvenient Truth seine eingängige Warnung formulieren konnte. Al Gore aber war der Mann, der das Thema mit diesem Film weltweit ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken konnte. Und als fast schon Wanderprediger mit seiner Botschaft durch die Lande reiste, dass der Klimawandel die größte Krise in der Geschichte der Menschheit sei.
What we're facing now is a crisis that is by far the most serious we've ever faced.
Al Gore beschäftigt sich seit langem mit Umweltfragen. Bereits 1992 schrieb er dazu einen Bestseller. Auch wenn er sich dann als Vizepräsident später zurückhielt und das Kyoto-Protokoll von den USA nicht unterzeichnet wurde. Dank an Inconvenient Truth und dank des Oscars haben Umweltfragen vor allem in den USA in diesem Jahr aber große politische und mediale Aufmerksamkeit erlangt. Mit Folgen. Das US-Repräsentantenhaus hat zuletzt im Sommer ein Energiegesetz verabschiedet, das bis 2020 einen Mindestanteil erneuerbarer Energien von 15% am Strommix vorsieht. Zudem sollen die Steuervergünstigungen großer Energiemultis in der Höhe von 16 Milliarden Dollar gestrichen und diese Summe für erneuerbare Energien eingesetzt werden. Das Gesetz hängt zwar im Kongress fest, aber dennoch ist es Ausdruck zumindest eines allmählichen Gesinnungswandels. So wie Friedensnobelpreisgewinner Jimmy Carter der erfolgreichste Ex-Präsident der USA ist, wurde Al Gore nun seit heute zum erfolgreichsten Ex-Vizepräsidenten. Ob er dies ändern will und als US-Präsidentschaftskandidat antreten will, wird die Vereinigten Staaten in den kommenden Wochen intensiv beschäftigen. In der New York Times ist am Mittwoch eine ganzseitige Anzeige von Gore-Anhängern geschaltet worden, die Gore zum Kandidieren auffordern. Al Gore selbst allerdings hat bis jetzt ablehnend reagiert, ohne die Türe ganz zuzuwerfen. Er habe keine Absicht zu kandidieren, so seine Standardantwort bislang.
Peter Vögerli aus Washington. Al Gore teilt sich also den Friedensnobelpreis mit dem UNO-Klimarat. Das ist ein beratendes Gremium von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, darunter auch der Schweiz. Zu ihnen gehört Professor Andreas Fischlin von der ETH Zürich. Ich hatte kurz vor der Sendung Gelegenheit, mit dem frischgebackenen Friedensnobelpreisträger zu sprechen. Andreas Fischlin, zuerst einmal herzliche Gratulation. Sie haben den Nobelpreis mit vielen anderen, aber immerhin, Sie haben diesen Nobelpreis erhalten. Waren Sie überrascht?
Also ich muss Ihnen gestehen, ich kann mich noch gar nicht richtig erholen. Ja, ich bin sehr überrascht und ich danke Ihnen für die Gratulation und es freut mich außerordentlich, muss ich gestehen, aus vielen Gründen.
Können Sie uns das ganz kurz beschreiben, wie das ging? Haben Sie da ein Telefon gekriegt oder wie haben Sie davon erfahren?
Ich habe per Telefon davon erfahren. Ich habe im Vorfeld über Gerüchte gehört, aber die waren alle unklar. Und das ist nun wirklich jetzt für die Wissenschaftler, die am IPCC mitarbeiten, kollektiv ausgesprochen wurde, finde ich eine fantastische Sache, weil damit auch eine Anerkennung ausgedrückt wird für eine gemeinsame Anstrengung. Und das ist das, was wir hier auch wirklich geleistet haben. Denn es geht hier nicht um einzelne Personen, sondern wir haben ja versucht, die Wissenschaft insgesamt zu Wort kommen zu lassen in diesem Bericht.
Herr Wischlin, können Sie uns ein bisschen erklären, was macht dieser Klimarat eigentlich genau?
Die Aufgabe des IPCC ist es, in einer verständlichen, insbesondere für Entscheidungsträger, Politiker verständlichen Art und Weise das gesamte Wissen zur Klimafrage zusammenzustellen.
In diesem Jahr hat der Klimarat bereits 3 vielbeachtete Berichte verfasst. Was ist denn eigentlich die Hauptbotschaft?
Die Hauptbotschaft, die beim allgemeinen Publikum angekommen ist, und das ist immer etwas anderes, als was wirklich bei der Wissenschaft schon seit Längerem bekannt ist, ist die, dass sich das Klima wirklich ändert und der Mensch schuld ist, dass wenn wir es so weiter machen wie heute mit den jetzigen Trends, dann werden sehr drastische Folgen als Konsequenz auftreten. Und wir haben die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun.
Das heißt, diese Ehrung durch das Nobelkomitee kommt zu einem wichtigen und richtigen Zeitpunkt. Zurzeit spricht ja alles vom Klima. Also es ist weltpolitisch eines der wichtigsten Themen.
Es ist eines der wichtigsten Themen. Und es ist so, dass wir leider in dieser Frage sehr viel Zeit verloren haben, da IPCC nicht immer in dem Maße zugehört wurde, wie es eigentlich verdient hätte. Und es ist sehr dringlich geworden, denn wir stellen die Weichen heute, jetzt eigentlich, für die Zukunft. Und obwohl wir die Folgen erst in vielen Jahrzehnten wirklich zu spüren bekommen, ist es entscheidend, dass wir jetzt vorausschauend für uns und unsere Kinder und unsere Enkel zuliebe etwas tun.
Das war Professor Andreas Fischlin von der ETH Zürich. Er hat zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen vom UNO-Klimarat und zusammen mit Al Gore den Friedensnobelpreis erhalten. Auch in der Schweiz werden Menschen für Taten verurteilt, die sie nie begangen haben. Zu diesem Schluss kommt eine bisher unveröffentlichte Studie der Universität Zürich. Die Daten sind brisant, kritisiert wird vor allem die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaften. Pascal Krauthammer.
Denkt man an Justizirrtümer, denkt man gerne an die USA, wo Dutzende Menschen schon aus den Todestrakten entlassen werden mussten, weil ihr Todesurteil eben ein Fehlurteil war. Doch auch der Schweizer Justizapparat ist anfällig auf Fehlurteile. Dies zeigt nun erstmals eine repräsentative Nationalfondsstudie der Universität Zürich. 237 unschuldig Verurteilte hat Studienleiter und Kriminologieprofessor Martin Kilias zwischen 1995 und 2004 entdeckt.
Es gibt Fehlurteile auch bei uns. Anders als in den USA, nicht unbedingt bei schweren Taten mit langen Strafen. Gibt es auch, aber das ist eine ganz seltene Ausnahme bei uns. Hingegen gibt es vor allem bei uns Fehler bei den Massendelikten mit geringen Strafen, also im Bagatellbereich.
Vor allem bei Straßenverkehrsdelikten, bei denen Polizei und später die Staatsanwaltschaft nicht vorsichtig genug ermitteln, komme es zu Fehlurteilen, erklärt Co-Autorin Gliad Gilleron.
Zum Beispiel, dass bei Autounfällen die Identität der Person nicht immer richtig festgestellt wird. Entweder, dass die Person eine falsche ID gibt oder dass die Person einfach einen Namen angibt und das wird nicht weiter überprüft.
Laut Studie betrafen 2/3 aller Justizirrtümer in der Schweiz fehlerhafte Strafbefehle, wie sie die Staatsanwälte erlassen können. Dazu Studienleiter Kilias.
Diese Fehler, die wir gefunden haben, sind praktisch immer passiert, weil man einfach aufgrund der Polizeiakten ein Urteil, also ein Strafbefehl, ist ja quasi wie ein Urteil, erlassen hat, ohne überhaupt jemals mit den Leuten zu reden.
Diese fehlende Anhörung im Strafbefehlsverfahren ist ein großes Problem, denn schon heute enden 3 von 4 Strafverfahren mit einem Strafbefehl. Nur jeder 4. Fall kommt überhaupt vor Gericht. Und diese Tendenz werde sich mit der neuen Strafprozessordnung weiter verschärfen, sagt Kilias.
6 Monate ist ja neu die Limite, innerhalb welcher der Staatsanwalt auch bei bestreitenden Angeklagten einen Strafbefehl erlassen kann. Das heißt, da geht es dann um Wirtschaftskriminalität, kleinere Fälle, bis kleinere, mittlere Vermögensdelikte, auch Delikte gegen Leib und Leben, Körperverletzungen und so weiter. Das hält alles praktisch in dieser Größenordnung drin. Und da ist natürlich das Fehlerpotenzial nochmals erheblich gesteigert gegenüber nur Straßenverkehrssachen.
Die Forderung darum von Professor Kilias, auch im Strafbefehlsverfahren muss jeder Beschuldigte angehört werden. Zu dieser Erkenntnis des Professors sagt Felix Benziger, der stellvertretende Generalprokurator des Kantons Bern und Vorstandsmitglied der Konferenz der Strafverfolgungsbehörden.
Das ist eine wichtige Erkenntnis und es gibt dazu 2 Dinge zu sagen. Erstens einmal, im absoluten Bagatellbereich können wir unmöglich das Rad zurückdrehen. Wir können nicht 75.000 Einvernahmen mehr machen durch unsere künftige Staatsanwaltschaft, als wir heute tun. Hingegen, das Zweite ist Folgendes, es ist wirklich zu prüfen, ob die Staatsanwälte nicht im Bereich von 1 bis 6 Monaten, der bei uns neu betroffen ist, vermehrt diese fakultative Einvernahme machen wollen, um grobe Fehler zu vermeiden.
Man werde die brisante Studie zu den Fehlurteilen auf jeden Fall bei der Konferenz der Strafverfolgungsbehörden zur Sprache bringen.
Wohl kaum ein anderes Großprojekt ist in den letzten Jahren weltweit so umstritten gewesen wie der Drei-Schluchten-Staudamm in China. Die gigantische Talsperre staut den Yangtze, den längsten Strom Chinas. Wegen der weltgrößten Wasserkraftanlage, die teilweise bereits in Betrieb ist, mussten bisher fast 1,5 Millionen Menschen ihre Häuser räumen. Nun sollen in den nächsten Jahren weitere rund 4 Millionen Menschen umgesiedelt werden. Der Grund? Umweltschäden als Folgen des Projekts. Aus Peking, Peter Achten.
Bereits Anfang der 90er Jahre, noch vor dem Bau, wurde das Drei-Schluchten-Projekt am Yangtze-Fluss heftig diskutiert, sogar in China. Im Volkskongress kamen damals Abgeordnete zu Wort, die umweltkritisch das Großprojekt in Frage stellten. Jetzt hat Yu Yanmu, stellvertretender Bürgermeister von Chongqing, die Notwendigkeit von weiteren Umsiedlungen bekannt gegeben. Im Entwicklungsplan der mit 30 Millionen Einwohnern größten Stadt der Welt sollen in den nächsten 5 Jahren zunächst 2 Millionen in den Außenbezirken von Chongqing ihre Häuser räumen. Bis ins Jahr 2020 sollen es dann nochmals 2 Millionen weitere sein. Als Grund für die überraschende Entwicklung machen die Behörden ökologische Bedenken geltend. Das Sprachrohr der allmächtigen kommunistischen Partei, Renminbi oder Volkszeitung, zitiert hohe Beamte der KP, die jetzt viele neue und alte verborgene Umweltrisiken geltend machen. Ein Beamter sagte laut Volkszeitung, das Projekt könne in einer Katastrophe enden, wenn keine vorbeugenden Maßnahmen getroffen werden. Die Metropole Chongqing liegt am oberen Ende des 600 Kilometer langen Drei-Schluchten-Stausees. Am Rande des Stausees habe Bodenerosion eingesetzt, sagte Vizebürgermeister Yu. Auf der Website der Volkszeitung wird aus einer Sitzung zitiert, wonach vor Erdrutschen an den Hügeln von Chongqing am Rande des Stausees und vor Problemen durch ungeplante Bebauung gewarnt wurde. Dass die Umsiedlung ausgerechnet jetzt bekannt wird, hat Gründe. In 2 Tagen beginnt nämlich der entscheidende Parteikongress in Peking und deshalb sind die Medien voller Politstichworte und Schlagzeilen. Also zum Beispiel Ausgleich zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, zwischen Arm und Reich, Schaffung einer harmonischen Gesellschaft oder wissenschaftliche, nachhaltige Entwicklung. Genau das also, was man in Chongqing jetzt braucht. Nicht von ungefähr ist deshalb Chongqing von der Zentralen Planungskommission als Pilotstadt für sozialen Ausgleich ausgewählt worden. Das Parteiblatt Renminbi spricht deshalb von geplanten sozialverträglichen Umsiedlungen in Chongqing, während westliche Nachrichtenagenturen das Wort Zwangsumsiedlung verwenden.
Wer sein Auto mit Biokraftstoff tankt, trägt dazu bei, dass die Preise für Grundnahrungsmittel wie Brot, Fleisch und Milch immer mehr in die Höhe schnellen. Der Grund ist die wachsende Nachfrage nach geeigneten Anbauflächen. Dies kritisiert der UNO-Delegierte für das Recht auf Nahrung, der Schweizer Jean Ziegler, in seinem noch jüngsten Bericht. Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind jene Länder, die auf teure Einfuhren angewiesen sind. Zu diesen Ländern gehört auch Algerien. Nun aber setzt das Land in Nordafrika auch auf Selbsthilfe. Alexander Gschwind.
Solange die Preise für Öl und Erdgas auf den Weltmärkten Algerien immer höhere Petrodollar-Einnahmen bescherten, kümmerte sich kaum jemand um den wachsenden Importbedarf für Nahrungsmittel. Als die Energiepreise aber nach 1985 in den Keller fielen, das Fass Öl zeitweise nur noch 10 Dollar wert war, geriet Algeriens Handelsbilanz völlig aus dem Lot. 3 Jahre später reichten die Devisen nicht einmal mehr für die Einfuhr von Zucker und Hirse, was gewalttätige Aufstände auslöste. Löste das Land in eine immer tiefere Wirtschaftskrise und schließlich sogar in einen 10-jährigen Bürgerkrieg stürzte. Eine dramatische Erfahrung, die bis heute nachwirkt und die niemand in Algerien ein zweites Mal erleben möchte. Drum versuchte die Regierung von Präsident Bouteflika aus der Geschichte zu lernen und sich für ähnliche Situationen zu wappnen. Vor 5 Jahren schuf sie einen Fonds, auf den in nationalen Not- und Ausnahmesituationen zurückgegriffen werden kann. Gespiesen wird er aus den Überschüssen der Nationalen Energiegesellschaft Sonatrach. übersteigt der Weltmarktpreis für ein Fass Öl 21 Dollar, wandert der darüberliegende Ertrag nicht mehr in die ordentliche Staatskasse, sondern wird diesem Fonds überwiesen. Dank Weltmarktpreisen von 60 bis 80 Dollar pro Fass in den letzten Jahren sammelten sich dort inzwischen Reserven von sage und schreibe gegen 80 Milliarden Dollar an. Damit werden nun nicht nur ehrgeizige Infrastrukturprojekte wie neue Bahn- und Autobahnnetze oder Staudämme finanziert, sondern eben auch Handelsbilanzdefizite infolge steigender Weltmarktpreise für Importgüter finanziert. Eine indirekte Subvention der Binnenpreise, die der schwachen Kaufkraft großer Bevölkerungsteile Rechnung trägt. So kostet die Halbpfund-Baguette Brot in Algerien umgerechnet ganze 13 Rappen, ein Viertel des Preises im benachbarten Tunesien, das sich solche Subventionen nicht leisten kann. Allein für die Milch haben sich Algeriens Importkosten in den letzten 12 Monaten von 700 auf 1,3 Milliarden Dollar fast verdoppelt. Jetzt zieht Handelsminister Ja'Abub die Notbremse und will 300.000 Milchkühe einführen, mit denen die einheimische Produktion schlagartig um ein Drittel gesteigert werden soll. Das Problem ist bloß, dass es Algerien auch an entsprechenden Ställen, Weiden, Futterbetrieben, Molkereien, Kühlketten und fachkundigem Personal fehlt. Mit dem Scheckbuch allein ist auch dieses Problem also nicht von heute auf morgen zu lösen. Vielmehr wird der Aufbau einer leistungsfähigen Milchwirtschaft in Algerien Jahre beanspruchen, während derer das Land weiter auf Einfuhren angewiesen bleibt, was unter anderem auch schweizerischen Milchpulverproduzenten gewiss gute Geschäfte verspricht.
Schweizerinnen und Schweizer geben jährlich über 3 Milliarden Franken für Glücksspiele aus. Populär sind vor allem die großen Lotterien. Ein paar hundert Millionen werden aber auch in Sportwetten eingesetzt. Mit der Euro 08 dürfte das Sportwettfieber sicher noch zunehmen. Allerdings, wer im Inland auf Sportwetten setzt, fährt deutlich schlechter als im Ausland. Marcel Melcher.
Wer beim Schweizer Sporttipp auf ein Eishockey- oder Fußballspiel wettet, ist selber schuld. Denn wer bei ausländischen Wettanbietern auf dieselben Spiele setzt, gewinnt um die Hälfte mehr als beim Sporttipp. Die Leiterin Sportwetten Doris Rechsteiner bestätigt, dass der Schweizer Sporttipp im Vergleich zu den ausländischen Wettanbietern konsequent weniger Gewinn ausbezahlt.
Weil schlussendlich müssen da davon die Verbände und die Kantone Geld kriegen, dass sie eben Sportprojekte unterstützen können. Und das ist ein ganz anderes Modell wie diese ausländischen Wettanbieter, die eigentlich für ihre eigene Tasche nur wirtschaften.
In der Schweiz geht also ein Teil der Gewinne an Kantone und Sportverbände. Eine Verpflichtung, die ausländische Wettanbieter, wie zum Beispiel Interwetten oder bwin, nicht kennen. Sie können deshalb mehr Geld an die Spieler verteilen, weshalb ihr Geschäft boomt. Im Vergleich zu den rund 50 Millionen Franken Jahresumsatz beim Sporttipp setzen diese ausländischen Wettanbieter ein Mehrfaches um. Doris Rechsteiner geht davon aus, dass dies die Schweizer Kunden merken. Wenn nicht auf den ersten Blick, dann doch mit der Zeit.
Die Kunden, die merken sicher, dass unsere Quoten im Durchschnitt schlechter sind, weniger attraktiv sind. Das ist sicher ein Wettbewerbsnachteil, den wir nicht gut wettmachen können, auch wenn es uns an über 3000 Kiosken in der Schweiz gibt.
Die schlechten Wettquoten gehörten zur Politik des verantwortungsvollen Spiels. Dies behauptet Sporttipp jedenfalls und widerspricht sich damit selbst. Einerseits wird für diese Sportwetten geworben, andererseits erklärt, kleinere Gewinnchancen führten zu weniger Spielsucht und die hohen Quoten im Ausland seien demgegenüber gefährlicher.
Und das motiviert sicher dann auch viele Leute, vermehrt zu spielen. Also das ist sicher ein eher negativer Grund nachher für die Entwicklung der Spielsucht.
Dies dürften die Kantone wohl bald anders sehen. Dann nämlich, wenn die Schweizer Wettmillionen in zunehmendem Ausmaß übers Internet in Richtung der ausländischen Wettanbieter wegbröckeln.
Marcel Melcher.